Herzlich willkommen zum 22. Eintracht Frankfurt Podcast. Wir wollen heute zurückblicken auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart, auf ein vielleicht problematisches anstehendes Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern und wollen vielleicht auch noch ein bisschen über Computerspiele reden. Außer mir heute mit dabei die Alex.
Hallo.
Der Jesus.
Hallo.
Und der Marvin.
Hi, hi.
Ja, Stuttgart ist jetzt schon ein bisschen her. Wir haben letzte Woche auch Länderspielpause gemacht. Müssen uns aber, glaube ich, dann trotzdem noch so ein bisschen drüber unterhalten. Fangen wir vielleicht doch mal direkt an. Alex, du warst live vor Ort. Wurdest du durchsucht? Alex?
Sorry, du warst gerade kurz weg. Aber ja, du hast recht, ich war live vor Ort. Ich war mit dem EFC Charlie Körbel Hochheim hingefahren. War eine echt witzige Tour. Morgens in aller Herrgottsfrühe losgefahren und leider erst abends um, ich glaube um 1:30 oder so, war ich erst zu Hause, weil die Autobahn voller Stau war. Aber das Spiel an sich war gut zu gucken. Wir waren vorher noch auf der Wasen gewesen. War alles in allem ein echt schöner Tag.
Okay, Stimmung war gut?
So lala. Also im Stadion war es halt extremst problematisch, weil die immer noch am Umbauen sind. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch dauern soll. Das war ja in der letzten Saison schon Baustelle. Da haben sie den Gästebereich direkt unter den Oberrang von den Stuttgart-Fans gemacht. Das heißt, die brauchten im Prinzip nur ihr Bier runterwerfen oder runterzuspucken, um einen Eintracht-Fan zu treffen. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, direkt darunter zu stehen. Aber ansonsten, Stimmung war okay. War schon lauter an Auswärtsspielen, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen.
Gut, dass die Stuttgarter mit Baustellen so ihre Probleme haben, das wissen wir ja mittlerweile. Das ist nicht so denn ihr Spezialgebiet. Ansonsten irgendwelche besonderen Sicherheitsmaßnahmen eigentlich nicht, oder? Dürfte doch nicht so problematisch gewesen sein.
Nö, gar nicht. Ich hatte mit relativ viel gerechnet, aber im Prinzip war gar nichts gewesen. Wir waren auch vorhin auf der Wasen gewesen, hatten da dann uns auch noch mit ein paar Stuttgarter Fans sogar zusammen am Tisch gesessen, noch ein Bier getrunken. Das lief alles relativ locker ab. Wir konnten auch in Eintracht-Sachen rumlaufen, hat kein Mensch was zugesagt. Dann am Stadion selbst, ich weiß nicht, wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, ich habe das letzte Mal letzte Saison mich tierisch drüber aufgeregt über die Einlasskontrollen. Ja. Die waren in diesem Jahr immer noch nicht besser. Es gab einen einzigen Eingang für Frauen und ich glaube 5 oder 6 für Männer. Dafür gingen aber diesmal die Durchsuchungen wesentlich schneller. Also da wurde es nur immer grob abgetastet und dann ging es rein.
Okay. Naja, immerhin etwas.
Aber die Mannschaft kam wieder in den Block rein, wurde wieder gefeiert. Von daher Versöhnung geglückt, alles wieder gut.
Na, das ist doch gut. Ja, ansonsten war das Spiel, ich fand es eigentlich relativ spannend, besonders die letzten 10 Minuten, aber fangen wir doch vielleicht einfach mal vorne an. Wir hatten am Anfang, glaube ich, relativ viel Glück oder wie der Kommentator auf Sky so schön gesagt hat, Nikolov hatte mehrmals Unterstützung von seiner Latte. Diesen Satz hat er wirklich gebracht. Da waren schon so ein paar Dinge am Anfang dabei, wo ich gedacht habe, hallo, Abwehr, aufwachen, weil ansonsten wird's gleich eng.
Ja, also wir haben wieder unsere typischen Abwehrschwächen gezeigt, gerade am Anfang, also da mussten wir erst so ein bisschen warm werden. Das ist mir auch aufgefallen, so die ersten 15 Minuten, die haben ja eigentlich durchgängig eigentlich nur Stuttgart gehört und hier muss ich auch sagen, da hat für mich schon Tresch, den ich ja in der letzten Saison schon kritisiert habe, hat für mich so seine Klasse bewiesen, also das will ich mal auch durch die Bank sagen, das war der einzige Stuttgarter, der mir über die 90 Minuten richtig gut gefallen hat und auch eine richtig gute Saison bislang spielt. Der war auch auffällig und hat ja fast das Tor gemacht gegen uns bei diesem mehr oder weniger Wembley-Tor, was ja aber für mich auch kein wirkliches Tor war, zu Recht nicht anerkannt wurde. Na, da hat ein bisschen Glück, aber dann haben wir ja irgendwann besser ins Spiel gefunden mit der Zeit.
Was ja dann auch in der, ich glaube, 18. Minute war es mit dem Tor nach einem gefühlt kilometerlangen Einwurf von Chris geführt hat.
Ja, würde ich mal sagen, typisches Geckers-Tor. Nochmal kurz 2 Takte von mir zur Abwehrleistung. Wer mir überhaupt nicht gefallen hat, war Marco Russ. Und jetzt nicht nur, weil er irgendwie in der Abwehr schlecht gespielt hat, sondern weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass er ein bisschen unaustrainiert wirkt. Also vom Antritt her schwach, irgendwie, keine Ahnung, nach 20, 25 Minuten hat er auch schon gepumpt so ein bisschen. Also von daher, das, was wir, glaube ich, die letzten Wochen schon öfter mal kritisiert haben, dass Marco Rust nicht so wirklich in diese Saison kommt, fand ich irgendwie total bestätigt, in der ersten Halbzeit insbesondere.
Kann ich dir nur absolut zustimmen? Ich fand auch, also ich finde auch jetzt von seiner Körperdefinition finde ich jetzt nicht großartig überzeugend momentan. Also mir kommt er jetzt auch so ein bisschen, ja, wie du schon richtig sagst, untrainiert vor. Und mir ist es auch aufgefallen, wie gesagt, er macht auch bisher eigentlich keine wirklich gute Saison, auch wenn wir relativ wenig Tore gefangen haben, ist er für mich einer der Schwachpunkte momentan in der Abwehr, die sich insgesamt schon gesteigert hat. Da muss er noch Gas geben, aber ich glaube, das Problem ist halt, ihm hängt keiner hinten dran. Also er hat jetzt wirklich keinen Konkurrenten, der ihm die Position streitig macht, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil der Trainer Chris nicht in die Innenverteidigung zieht, sondern nach wie vor im Mittelfeld spielen lässt.
Stimmt, ja. Und Wasowski hat anscheinend noch nicht den Status.
Vermutlich.
Ja, Wasowski war ja vor 2 Wochen, ich glaube, der war in Stuttgart auch das erste Mal seit langem wieder im Kader gewesen. Der ist ja auch noch nicht so ganz fit. Dass der Chris vorne im Mittelfeld spielt, finde ich deutlich besser. Chris hat es letztens im Interview auch gesagt, dass es nicht seine Lieblingsposition ist, weil er lieber von ganz hinten spielt, weil er da das komplette Spiel lesen kann und entsprechend agieren kann. Aber ich finde, der ist extrem wichtig, um Impulse nach vorne und nach hinten zu geben. Und deswegen finde ich gerade die Position auf der 6 für ihn im Moment unglaublich wichtig. Und deswegen würde ich ihn ganz gerne da vorne stehen lassen. Aber der Russ, ja, da habt ihr recht. Franz war auch die ein oder andere Partie ein Wackelkandidat, aber der hat sich immer wieder gefangen und auch immer wieder ganz gute Partien gezeigt, aber der Russ war bis jetzt in noch keiner Partie richtig überzeugend.
Ja, ja.
Also Chris ist auch gut aufgehoben im Mittelfeld, weil ich finde, dass irgendwie Schwegler auch nicht so wirklich in die Saison findet. Also in Stuttgart fand ich ihn ganz schlimm. Also ja, da... Ja. Hätte ich ihn, also habe ich eigentlich wirklich einen Wechsel erwartet, weil er war so dermaßen gelb-rot gefährdet, so ab der 60. insbesondere. Und also Schwegler kein gutes Spiel gemacht und da war es echt gut, dass Chris einfach da nochmal ein bisschen stabilisiert hat und so diese Wellen, die Stuttgart so in der ersten Halbzeit insbesondere Richtung Frankfurt mehr oder weniger koordiniert gespielt hat, dass da Chris nochmal ein bisschen dazwischen gegangen ist, weil Schwegler hat mir auch überhaupt nicht gefallen.
Nee, Schwegler findet wirklich nicht richtig in die Saison, das muss man auch sagen. Also das ist ja der zweite Kritikpunkt halt. Er hat auch ein wirklich schwaches Spiel gemacht gegen Stuttgart. Auch wie du gesagt hast, da war wirklich schon relativ früh gefährdet, vom Platz zu gehen. Und mich wundert das eigentlich, weil er halt so ein technisch beschlagener Spieler ist, der aber momentan auch das Spiel nicht aufziehen kann. Also das, wofür er eigentlich geholt wurde oder vom Trainer eigentlich vorgesehen ist, funktioniert gar nicht. Und ich ganz ehrlich, hätten wir da den Chris momentan nicht oder auch gegen Stuttgart nicht gehabt, wäre die Sache vielleicht wirklich nochmal anders ausgegangen. Ja, also aber Schwegler ist zum Beispiel genau die gleiche Sache, hat auch keinen hinten dran, der ihn da wirklich irgendwie ersetzt. Also weil potenziell, ich bin ja immer für die Jungen oder so, der Rode ist immer noch verletzt und der Clark ist halt auch kein technischer Spieler, der das Spiel aufbauen kann. Und der Meier ist da hinten auch nicht gut aufgehoben.
Ja, also der Meier ist auf der Position bis jetzt auch nicht schlecht gewesen. Also mir hat er im defensiven Mittelfeld auch besser gefallen wie im offensiven. Aber das ist... Das ist halt auch so eine Sache. Wenn wir natürlich auch noch hätten, ist der Sonny Kittel. Der auch bis jetzt, wann immer er zum Einsatz gekommen ist, richtig gute Spiele gemacht hat. In der meisten Zeit hat er auch.
Der Kittel ist aber auch mehr offensiv ausgerichtet. Also da wäre dann schon eher ein Rode oder ein Clark, die dann auf der Position spielen könnten. Und ja, Rode, sagtest du, ist noch nicht so ganz fit. Clark ist ja auch so ein bisschen immer so ein Thema, wobei er ja jetzt dann auch keinen Platz in der Nationalmannschaft mehr hat, sondern dafür ja, glaube ich, unser aller Freund Jermaine Jones da zum Testtraining durfte. Der hätte ja Zeit, sich jetzt ein bisschen mehr um die Technik zu kümmern.
In der Tat, ja. Aber ich denke, Clark wird auf mittelfristig eigentlich nur ein Ersatzspieler sein, der wirklich reinkommt. Ja, für das, wo wir ihn eigentlich auch vorgesehen haben, dass er mal reinkommt, das Spiel ein bisschen zu zerstören, vielleicht noch eine Führung zu stabilisieren, zu halten oder so, aber jetzt nichts großartig. Also er wird, glaube ich, bei uns kein wichtiger Faktor. Dabei bleibt es wahrscheinlich.
Ja, auf das 1-0 folgte dann das 2-0 verdient von Chris, der nicht wirklich am Kopfball gehindert wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welcher Minute das war, muss ich jetzt leider Gottes zugeben.
Muss Pan 60. gewesen sein. Also es war noch relativ am Anfang der zweiten Halbzeit. Ich fand es sowieso richtig geil. Von der ersten Halbzeit war ich nicht so überzeugt, aber wie die Mannschaft die zweite Halbzeit wirklich das Spiel an sich gerissen hat, da war ja eine Chance nach der anderen. Also da hat ja jeder mal draufhalten dürfen und jeder hat seine Chance vergeben. Also das Tor fällt, das war vorauszusehen.
Aber es war auch wichtig, weil die haben schon davor, haben die schon viel zu viele Chancen vergeben, die potenziell eigentlich gut waren, vielleicht sogar besser waren. Und da hätte schon viel früher das 2-0 fallen müssen. Ich war dann froh, dass es gefallen ist, weil, wie gesagt, wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann passiert es ganz schnell, dass du doch wieder in den Hintertreffen gerätst. Und wir haben ja eigentlich ab dem 1-0 haben wir ja wirklich auch besser gespielt. Und bis zur 85. Minute haben wir eigentlich auch das Spiel dominiert, finde ich. Ja,
Ganz klar.
also das muss ich sagen, wir haben da bis zur 85. Minute einen richtig guten Ball gespielt, eigentlich auch sicher. Ja, und dann gibt es plötzlich die rote Karte gegen Del Piero.
Und auf einmal war Platz da.
Die rote Karte war aber mehr als berechtigt. Also
Definitiv.
das war schon ein ganz ruhiges Einsteigen. Warum die rote Karte dazu geführt hat, dass die Stuttgarter sich so berappelt haben und auf einmal ja wir schon so ein bisschen abgeschaltet haben, uns mit einem sicheren 2-0, inklusive mir, uns schon zu Hause geglaubt haben und auf einmal kamen die letzten 5 Minuten die Stuttgarter nochmal richtig ins Spiel. Die haben irgendwie Blut geleckt gehabt, alles nach vorne geworfen, da wurde es richtig eng.
Ich glaube eher, das ist das typische Problem in der letzten Saison schon andeutungsweise und in dieser ist ganz besonders, dass da mangelt es irgendwie an Konzentration, weil ich glaube einfach, als die rote Karte kam, haben die Jungs mental einen Gang runtergeschaltet, haben gedacht, naja, okay, wir haben das Spiel jetzt in Kontrolle, passt schon. Die Stuttgarter sind dann nochmal aufgepiekst, aber normalerweise musst du dann das Ding, was weiß ich, den Ball rausschlagen und vorne muss ein Altintop oder wer auch immer Richtung Eckfahne laufen und das Ding dann dort 2 Minuten vertändeln und so weiter. Und das ist irgendwie nicht passiert und ich hatte immer so das Gefühl, die letzten Minuten, dass die einfach schon mental in der Kabine waren. Und das ist so das Problem, was da einfach fehlt, dass da keiner, kommen wir mal auf Jones zurück, der dann mal so die eigene Mannschaft auch mal richtig antreibt. Und das vermisse ich so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob es Chris nicht gebracht hat, weil er irgendwie auch ziemlich ausgepumpt ausgesehen hat. Aber das fehlt so einer, der da nochmal dazwischen geht. Auch von mir aus ein Torwart, der einfach da nochmal, ich glaube, Pröll hätte das auch gemacht, einfach mal die
Ja.
Jungs dann zusammenscheißt nach dem Tor und also nach dem 1-2 und dann nicht dafür sorgt oder einfach dafür sorgt, dass das ein bisschen mehr Leben in der Mannschaft ist, weil das war was mir irgendwie voll gegen den Strich ging.
Ja, ist absolut richtiger Ansatz. Man hat gemerkt, der Franz ist ja schon relativ früh, ich weiß nicht, ausgewechselt worden. Da hat dann der potenzielle Person gefehlt, die ihn nochmal antreibt, die nochmal richtig Gas gibt. Das hast du ja gemerkt, wie er draußen gezittert hat, wie dann auch die Spannung sich dann gelöst hat nach dem Sieg und so. Das hat man schon gemerkt, dass er ja derjenige ist. Aber es fehlt. Und auch selbst, ganz ehrlich, auch eine Person wie Nikolov, die schon so lange im Verein ist, schafft es nicht, hier mal ein bisschen Gas zu geben, mal die Leute auch mal zusammenzuscheißen. Er bleibt da zu ruhig. Ich meine, ganz ehrlich, wie habt denn ihr das 2-1 gesehen? Das war doch ein ganz klarer Torwartfehler, oder bin ich blöd?
Ja, der Ball, also ja, also aus meiner Sicht schon irgendwie Torwartfehler. Ich meine, er hat vorher zum Teil wirklich ein paar echt klasse Paraden dahin gelegt. Der Ball kommt irgendwie blöd auf. Er ist schon in der Ecke. Also aus meiner Sicht hätte er ihn schon irgendwie festhalten müssen, wobei man dann nachher auch auf, ja, Ball springt auf, Unebenheit im Rasen, der neue Ball. Also
Aber da fehlt mir auch
Varianten
die
findest du da
Sicherheit.
genug.
Aber da fehlt mir auch die Sicherheit von einem 35-jährigen Torwart, wirklich das Spiel mal zu dominieren und dann zu sagen, hier, den Ball, den habe ich mal sicher und der beruhigt die ganze Mannschaft. Ich meine, der Abwehr, gut, da gibt es ja ein paar junge Spieler, also wie der Jung oder der Zavelas, die vielleicht noch nicht die Abgeklärtheit haben. Aber da muss ich als 35-Jähriger halt auch mal ein bisschen für Sicherheit sorgen. Und das Problem ist, der Nikolov sorgt bei so Spielständen, keine Zeit für Ruhe. Und für mich, für mich war das 2-1, war das absolut grausam. Und ich habe nach dem 2-1 nur noch auf dem Boden gehangen. Ich habe mir das auch wieder Sky angeguckt mit meinen Kumpels zusammen. Ich habe bei dem potenziellen 2-2, was dann gefallen ist und aus irgendwelchen nebulösen Gründen nicht gezählt hat, ich hab echt ohne Scheiß, ich habe auf dem Boden gesessen, habe drauf auf diesen Marmorboden, der zum Glück nicht mir gehört hat, draufgehauen, weil ich habe, es kann doch nicht wahr sein, verdattelt mir wieder eine Führung, ja? Und dann, als es nicht gezählt hat, das zum Glück, da war ich relativ froh, aber wie die sich schon praktisch das wieder aus den Händen nehmen lassen, das war für mich unbegreiflich.
Ja gut, aber wärst du mal ein 35 Jahre alter Torwart, da verschüttest du auch mehr Schoppe, als du halten kannst.
Ja, aber dafür bekomme
ich dann kein Geld. Also ich mach dem Nikolov in dem Spiel keinen Vorwurf. Nein. Der hat mir wirklich klasse Dinge gehalten. Den Ball, er konnte nicht halten, dafür war er vielleicht zu schnell, zu aufgesprungen. Er hat ihn nicht, wie er es sonst teilweise macht, nach vorne weggefaustet, sondern wirklich zur Seite weggefaustet. Was du als Torwart dann auch machen musst, wenn du ihn nicht halten kannst, und dass dann da ausgerechnet jemand gelaufen kommt, ist eine Kombination aus unglücklich gelaufen, nicht die beste Torwartleistung und noch Pech dazu.
Naja, aber das 2-1 hin oder her, aber mir geht es einfach um die fehlende Souveränität. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass er nicht die Souveränität ausstrahlt, um das Spiel lenken zu können. Ja, das fehlt mir halt. Das ist, was mir fehlt.
Das Problem ist, es wird der Nikolov ja jetzt irgendwie auf seinen, wenn er irgendwie in die A-Jugend zurückkommt, auch nicht mehr lernen. Also
nee, ja.
Da ist das Ding, wir wissen, wie er ist, und da bin ich bei Alex. Ja, er hat irgendwie ein gutes Spiel gemacht, die Szene war unglücklich. Ich sage eher so Sachen wie, als nach, wenn er den Ball aus dem Tor rausholt oder keine Ahnung, wer ihn da rausgeholt hat, der hätte einfach nochmal irgendwie, was weiß ich, seine Vordermann Leute anscheißen sollen von wegen, hey, Achtung, Augen auf, wir müssen irgendwie mal 5 Minuten durch. Das ist das, was mich mehr ärgert als den Ball, den er da etwas, sagen wir mal, unglücklich zur Seite schiebt.
So what? Ja, aber die Diskussion hatten wir ja vor 2 Wochen, vor 3 Wochen auch schon mal gehabt. Das ist halt nicht mehr der moderne Torwart. Der Nikolov ist halt so ein typischer, ruhiger, ausgeglichener Torwart, wie sie heute eigentlich alle in der Bundesliga sind. Die Ruhe auf ihrer Abwehrkette ausstrahlen. Es ist halt kein Oliver Kahn. Der Oliver Kahn wäre auch einer gewesen, der rausgerannt wäre, geschrien hätte. Und ich glaube, ja, was du eben gesagt hast, der Pröll eventuell auch. Aber so sind weder der Nikolov, der Fährmann ist auch niemand, der seine Vorderleute mal in den Senkel stellt und mal anschreit, nach vorne treibt. Und so sind die anderen halt auch alle. Das scheint der moderne Torwart zu sein. Guckst du dir doch an. Adler, Neuer.
Ja, Neuer lernt es mittlerweile. Neuer ist mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen angefressener. Gut, dann gibt's
ja gut, im Abstiegskampf musst du das auch.
Ja, also ja, da hast du recht, gut, auch Wiese, aber Wiese will ich auch nicht im Tor der Eintracht haben, muss ich auch mal sagen. Also insofern, du hast schon recht, man muss auch zufrieden sein, wie es ist. Im Endeffekt haben wir das Spiel ja auch jetzt nicht aus den Händen gleiten lassen, nicht völlig. Ich muss noch mal sagen, wir haben dann die Riesenchance zum 3-1 gehabt, die der Altitop auf jeden Fall nutzen muss. Die Chance kann er sich nicht 10-mal entgehen lassen, ja?
Ja.
Also das hat man jetzt auch gesehen hier beim Spiel gegen Deutschland, wo er auch wieder sonst was getroffen hat, aber nicht das Tor. Und jetzt haben sie doch auch gegen Aserbaidschan haben sie jetzt gespielt. Und da hat er wieder eine Chance verhauen. Meine Güte, Junge, tut mir aber leid, ne? Aber die Dinger muss er irgendwann halt auch mal machen, ja.
Ja gut, aber Altintop ist für mich nicht das, was ich als Stürmer irgendwie sehe. Für mich ist er so die zurückgezogene Spitze oder die offensive Mittelfeldkraft, die halt für die Ballverteilung sorgt. Also der gefährliche Torjäger ist er für mich schon seit Ewigkeiten jetzt eigentlich nicht mehr.
Ja, aber mit der Ballverteilung, das macht er bedingt gut. Also in Stuttgart zum Beispiel war er einer der Spieler, die mir auch nicht gut gefallen haben. Ich fand, da hat er eine ganz schlechte Figur abgegeben. Da ging es entweder über die Außen, aber da war ein Altintop relativ selten am Spiel beteiligt.
Okay. So negativ habe ich ihn jetzt gar nicht gesehen. Also mir hat er da schon ganz gut und der Ballverteilung schon ganz gut gefallen. Nur halt, wie gesagt, aber natürlich ist er jetzt nicht mehr der totale Goalgetter, aber so eine Chance musst du halt einfach beim potenziellen 3-1 musst du einfach nutzen. Dann ist der Sack zu. Ja, aber gut, wir haben das Spiel ja gewonnen. Brauchen uns doch nicht zu sehr beschweren, wenn er das Tor gegen Kaiserslautern macht oder so, wenn er nochmal so eine Chance bekommt, habe ich auch kein Problem damit.
Ja, gewonnen allerdings auch nur mit einem, ja, mit viel Glück oder mit viel Zureden des, sagt man jetzt Linienrichter oder Schiedsrichterassistent ist, glaube ich, der aktuelle Begriff, oder?
Ach, Wurst wie Käse.
Wurst wie Käse. Dank dem Fahnenschwenker auf der Außenbahn, der irgendwie in der leichten Berührung zwischen Jung und Marika war es, glaube ich, ein Foul gesehen haben will. Also ich habe mir gerade eben die Wiederholung oder das Video bei Sky Online noch zweimal angeschaut. Ich kann es jetzt nicht wirklich als einen faulen Ansatzweise erkennen, was er da gesehen hat, aber hatten wir Glück. Ich meine, dafür haben wir vorher hat Franz die 3.000 € Strafe für die krassen Fehlentscheidungen bezahlt, dafür haben wir jetzt ein Tor bekommen. Passt.
Ja, Habt ihr da irgendwie wirklich was erkannt? Also ich weiß nicht, Jesus, hast du da irgendwas reingesehen, wo du, wo man sagen könnte, okay, das war berechtigt? Ich weiß nicht.
Selbstverständlich, brutales Foul. Also ich habe wirklich Spanier gedacht, halt. Du musst die zweite rote Karte geben. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe auch nichts gesehen, sondern habe im ersten Moment laut geflucht, weil die ganze Szene ja irgendwie wirklich darauf hindeutete, scheiße, 2-2. Und irgendwann, okay, Entspannung.
Ja.
Der Entspannung kam bei mir dann 10 Minuten nach Abpfiff. Da war der Puls dann wieder irgendwo in einem Normalbereich.
Ja, im Stadion siehst du sowas ja gar nicht. Das war am anderen Ende vom Spielfeld. Da passiert irgendwas. Die Stuttgarter sind alle am Jubeln. Und bis ich mal mitbekommen habe, dass gar kein Tor gefallen ist, es sind bestimmt 2-3 Minuten vergangen. Und da, wie gesagt, gesehen habe ich nichts. Ich habe es mir auch dann auf Sky, ich hatte das Spiel aufgenommen gehabt, vorgespult, zurückgespult, nochmal angeguckt. Ja, wir nehmen es dankbar an.
Ja. Ja, aber wie gesagt, da so gleicht sich auch wirklich alles wieder aus. Wir hatten schon auch öfter mal Pech und jetzt haben wir mal Glück. Und wir, ist, ganz ehrlich, es war ja nicht zu Unrecht. Wir haben ja die 3 Punkte nicht zu Unrecht jetzt mitgenommen, weil wir die meiste Zeit des Spiels dominiert haben. Und für die Stuttgarter, die eigentlich über beide Strecken des Spiels nicht viel gemacht haben, bis halt auf die letzten 5 Minuten, wäre 1 Punkt vielleicht auch nicht ganz verdient gewesen, auch wenn ich es dem Kakao vielleicht gegönnt hätte. Aber das kann er jetzt gegen den anderen Gegner machen. Hier gegen Schalke geht's ja. Dann kann er ruhig ein Tor schießen.
Ja, Not gegen Elend. Ja, damit ist Stuttgart ja jetzt vollständig im Abstiegskampf angekommen und aktuell, glaube ich, nach wie vor noch trainerlos, weil ihren Herrn Groß haben sie ja jetzt Anfang der Woche entlassen. Oder haben wir jetzt schon 9? Ist der Daub schon da?
Nee, die Vertragsverhandlungen laufen noch.
Okay.
Die Vertragsverhandlungen laufen noch. Man weiß noch nicht so, wie das variable Gehalt aussehen wird. Also von daher, ein Ziel haben wir erreicht, 2 Punkte, 3 Punkte. Das andere ist natürlich etwas ungünstig, weil wahrscheinlich Daub wieder da.
Will ja auch okay. Kein Mensch eigentlich. Will ja auch
variables Ziel eigentlich. Dann in Gramm oder in Kilo?
Genau das steht gerade noch zur Diskussion.
Sehr schön.
Mir tut der Groß ja ein bisschen leid, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich fand, er hat auch eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Okay, jetzt sind mal ein paar Spiele, hat es jetzt nicht gut gelaufen. Aber ich meine, du hast ja auch gesehen, dass die Mannschaft in sich schon intakt ist, auch beim Spiel gegen die Eintracht. Du hast ja jetzt keine komplettes Versagen der Mannschaft oder Lustlosigkeit. Natürlich, aber haben die Einkäufe noch nicht eingeschlagen, aber ich hätte jetzt da wirklich noch nicht schon wieder den Trainer entlassen, weil das auch ein komplettes Phlegma eigentlich von Stuttgart ist, ne? Die sich ja jetzt schon jedes Mal in den letzten Jahren immer im Herbst von Trainer getrennt haben, oder wie sehe ich das?
Was aber auch immer nur zu kurzfristigem Erfolg führt. Ja. War ja genau dasselbe jetzt mit dem Bubble. Dann kam großer Heilsbringer, hat viel bewegt und auf einmal ging es wieder nach unten. Und dann wurde rausgeschmissen, Groß kam, hat viel bewegt, auf einmal ging es wieder nach unten, jetzt kommt der Nächste und darf sein Glück versuchen.
Da bleibe ich doch bei Bruchhagen, der sagt, Kontinuität zahlt sich aus. Wenn es so gehen würde wie in Stuttgart, hätten wir damals einen Funkel schon 3-mal entlassen und es hätte uns auch nicht weitergebracht. Insofern, also man muss schon mal die Kirche im Dorf lassen, aber das scheint die Stuttgarter da alle nicht so gern zu hören.
Ja, bevor wir dann wieder zu Hause ran dürfen, haben wir jetzt am Sonntag 15.30 Uhr das nächste Auswärtsspiel. Wir reisen in die Pfalz zu unseren Freunden nach Kaiserslautern. Ja, viel Diskussion, viel Getexte im Vorhinein. Wie seht ihr so die ganzen Presseartikel, die mehrmals täglich da hin und her fliegen und die ganzen Fangeschichten, die da am Laufen sind?
Man könnte meinen, es wäre Sommerloch. Also meiner Meinung nach wird da gerade aus der Mücke ein Elefant gemacht. Gut, das Video, ja. da kann man drüber streiten.
Also ja, es wird aus einem Thema, was eigentlich nicht so hoch gehängt werden sollte, es wird irgendwie aufgebauscht, bis der Arzt kommt. Ich meine, natürlich hier diese Nummer da in Genua spielt natürlich der Presse auch in die Karten. Was ich aber einfach absolut wirklich bescheuert finde, ist, dass du so ein Ding so aufgeblasen jetzt hochziehst, einfach auch mit dieser mit den Worten, die dort auf der Webseite gewählt wurden und so weiter, wo du einfach sagst, du weißt doch, wie die meisten Pressefuzzis sind, die wahrscheinlich nicht mehr richtig recherchieren, die irgendwie die Hintergründe nicht kennen und so weiter und so fort. Und wenn du das weißt, brauchst du doch wirklich nicht dich ins Schaufenster der Absurdität stellen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das nervt mich einfach, weil das wäre nicht nötig gewesen. Ich werde von irgendwelchen komischen Arbeitskollegen, die so mit von Fußball keine Ahnung haben, angequatscht. Gehörst du auch zu den Idioten, die nach Kaiserslautern fahren? Oder dann so denkst, so kommt es halt dort immer an. Und das ist das, was einfach ärgerlich ist, weil es kommt immer darauf an, was so dann draus gemacht wird. Und wenn du so ein Ding machst, musst du wissen, das wird komplett in die andere Richtung ausschlagen. Die Hälfte werden es nicht verstehen, die andere Hälfte kennt den Hintergrund von sowas, nicht von der Rivalität und so weiter. Und deswegen finde ich es einfach extremst unglücklich.
Definitiv. Auch gerade, weil 95% der Eintracht-Fans, die da hinreisen, überhaupt nichts mit Gewalt am Hut haben, kein Interesse an Gewalt haben und sich ein Spiel angucken wollen, wollen schön feiern, vielleicht ein Bierchen trinken, schön grillen und so weiter und so fort, aber mit Aggressivität und Gewalt eigentlich da überhaupt nichts am Hut haben. Und da gerät wieder die ganze, auch die Teile, es gibt ja auch friedliche Ultras, der friedlichen Ultraszene gerät auch schon wieder kompletten Verruf und das finde ich, das stört mich halt einfach. Aber man merkt halt auch, dass es viele im Umfeld auch der Ultras gibt, die sich halt über solche Sachen keine Gedanken machen. Ich meine, ich muss sagen, ich fand das Bild, was auf der Homepage publik gemacht wurde, schon relativ martialisch und es hat mir eigentlich überhaupt gar nicht gefallen. Ja? Ich finde es viel zu heftig, auch das Gesicht irgendwie widerlich. Ja, also tut mir leid. Das Video, naja, das hat einen zweifelhaften Anspruch mit der schönen klassischen Musik. Ja, also gut, tut mir leid. Finde ich auch nicht so richtig gut. Ich finde Horrorfilme, als Promo für einen Horrorfilm hätte ich es ganz gut gefunden. So finde ich es Teil zu krass. Man muss halt differenzieren. Es gibt viele Fans, die sich Fans nennen oder eigentlich nur wirklich vielleicht nur Hooligans sind, die werden auch gar nicht ins Stadion gehen. Ja, die werden sich davor irgendwo die Rübe einschlagen. Das wird es mit Sicherheit geben. Aber ich hoffe, dass die Gewaltspirale da relativ gering gehalten werden kann. Und ich denke auch, dass es nicht ganz so groß ist, wie das jetzt hier gemacht wird. Ich finde es, also ich habe mir jetzt auch den RTL Nachtjournal Artikel beziehungsweise das Video habe ich mir angeguckt. Gut, da haben sie wenigstens auch noch ein paar andere Eintracht-Fans da mehr oder weniger beleuchtet, aber im Endeffekt, das ist auch wieder Journalismus. Ich habe hier 2 Stunden sich so ein Thema mal angeguckt, 2 Leute gefragt und schon wird hier ein Riesending draus gemacht, weil das mit Genua ist nicht zu vergleichen, das muss man auch mal so sagen. Aber naja, ich hoffe nur, es bleibt schläfrig.
Das Problem ist, glaube ich, wirklich da dabei, dass jetzt so diese ganze Fankultur erstmal unter Generalverdacht gestellt wird, frei nach dem Motto, das sind doch alles nur welche, die sich zusaufen wollen und da auf Gewalt aus sind. Das ist vielleicht ein minimaler Teil, der da wirklich mit dem Gedanken da rangeht und die werden halt durch solche Geschichten halt einfach da mit reingezogen und das finde ich halt eher so das Problematische. Dass die Presse das natürlich auch aufgreift, ist klar. Mich würde es auch nicht wundern, wenn da der ein oder andere Pressevertreter mal rein zufällig da irgendeinen Link per E-Mail bekommen hat, dass das ganz gewollt oder ganz gezielt so gewollt ist, dass das im Vorhinein publik wird, um da vielleicht auch so ein bisschen mehr ja, Druck reinzugeben in das ganze Thema, würde mich auch nicht wundern.
Also von Gewalt war ja überhaupt nirgendwo die Rede. Das sind ja auch alles Sachen, die nur die Presse mit reingebracht hat. So Aktionen hatten wir bis jetzt vor jedem Spiel gegen sämtliche Rivalen, die wir haben. Das war bei dem Spiel, ich glaube, das letzte, was wir hatten, war gegen Darmstadt, als aufgerufen wurde, gegen die Lilienschweine mit aufzulaufen. Die Ultras hatten auch ein Video vorher gemacht, die haben auch Aufrufe gemacht. Gegen Offenbach gab es auch Videos, die im Vorhinein gemacht wurden. Die waren alle, ich sag mal, um wenige Prozent harmloser wie das jetzt, was sie gegen Kaiserslautern gemacht haben, aber es ging ganz klar in die gleiche Richtung. Und wegen der paar Prozentpunkte jetzt so einen Aufstand zu machen, ist, ja, ist mir halt einfach auch zu hoch. Und das Thema wird meiner Meinung nach nur ausgeschlachtet und jetzt auf dem Rücken der Eintracht-Fans ausgetragen. Aber ich würde halt jetzt auch nicht die Ultras dafür verantwortlich machen und zu sagen, ey, macht sowas auf keinen Fall wieder. Ich find's gut, dass sie vor Spielen anheizen. Diesmal sind sie 2-3 Zentimeter zu weit gegangen. Das ist auch nicht mehr mein guter Geschmack. Aber ich möchte sowas weiterhin sehen. Ich möchte weiterhin vorm Spiel heiß gemacht werden und ich möchte weiterhin auch geschürte Rivalitäten haben. Das endet nicht in Gewalt. Es war in Darmstadt friedlich, wir waren friedlich in Offenbach gewesen, das ist alles prima. Aber man kann doch vorher ja seinen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, seine Meinung kundtun.
Es ist ja nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich meine, muss da auch wirklich mal sagen, ich meine, die Bundesliga lebt auch nicht nur von dem samstäglichen möchte gern Family Event in der Langnese, im Familienblock und so weiter und so fort. Die lebt halt auch von den Fans, die halt eine Rivalität in einem gewissen Verein, zwischen gewissen Vereinen sehen. Das gehört auch dazu. Sehe ich auch ähnlich wie du. Nur ein paar Prozentpunkte, die runterfahren, dann spielt es eine ab, die Medien nicht mehr so wahrnehmen und dann die Sache ist okay.
Ja, im Sport, wo Mannschaften oder auch Einzelpersonen gegeneinander antreten, hast du immer eine Rivalität drin und die gehört da auch hin. Wenn die irgendwann nicht mehr da ist, dann können wir uns auch das Synchronschwimmen der Ü60-Klasse anschauen. Das hat dann ungefähr so denselben Charakter wahrscheinlich. Das ist auch vollkommen in Ordnung, nur es gibt halt auch da verschiedene Abstufungen von Rivalität und das war jetzt halt einfach eine ganz schlechte. Fertig.
Ich hätte noch mal ein Gegenbeispiel zu Alex. Also die Nummer letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Karlsruhe mit den orangenen Bomberjacken, irgendwie Orange irgendwas. Ich meine, ja, das war halt irgendwie Pyrotechnik und so weiter. Und wir haben ja heute auch gelernt, irgendwie Pyrotechnik ist scheiße. Nur das ist halt das, was als Bild am Ende des Tages immer stehen bleibt. Und vor allen Dingen das dann immer in Kombination mit irgendwie Eintracht Frankfurt, Eintracht-Fans, bla bla bla. Und dann halt die Nummer hier. Du musst halt wissen, wie es ankommt. Und wenn du weißt, wie es ankommt, kannst du irgendwie bestimmte Dinge in deiner Wortwahl oder wie auch immer ein bisschen besser austarieren. Ich glaube, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen aus meiner Sicht.
Naja, hast du auch ganz klar recht. Diese Orange-Geschichte, ich glaube, die wurde halt von vielen Leuten auch einfach nicht verstanden. Dass es da halt auch eine ganz klare Anlehnung an hier Clockwork Orange gab. Wenn die Leute alle den Film vorher gesehen hätten, hätten sie es wahrscheinlich damals auch mehr ausgeschlachtet. Aber so, glaube ich, haben die meisten Leute nur die Pyro gesehen und gesagt, oh, gefährliche Sache, macht man nicht. Aber ich find's schön, dass die heute die hübschen orangenen T-Shirts anhaben. Das sieht gut aus. Da war's halt nicht so offensichtlich. Aber auch du, was du gesagt hast, Jesus, dass du von komischen von Leuten angesprochen wirst als Eintracht-Fan und gleich so ein bisschen von oben herab angeguckt wirst, in eine Ecke gestellt wird, das passiert mir auch häufig genug. Das passiert mir auch teilweise in der eigenen Familie, wo ich mich dann Diskussionen ausgeben muss, dass Eintracht-Fans auch alle rechtsradikal sind, allein schon wegen der schwarz-weiß-roten Farben. Das sind halt so Vorurteile, die da sind und die durch so Sachen einfach nur noch geschürt werden.
Boah, da würde ich aber fuchsteufelswild werden. Also wenn ich sowas höre, dass man, ne, also ich meine, dass man da noch nicht mal differenzieren kann, das fand ich auch gut, dass der Bruchhagen das heute in dem Interview da ganz klargestellt hat. Also unsere Eintracht-Fans sind alles nur nicht rechtsradikal. Das muss man auch mal wirklich sagen. Also ich meine, wenn ich das ein oder andere Mal von irgendeinem so versprengten älteren Mann mitbekomme, dass er zu irgendeinem Spieler farbiger oder Neger sagt oder so, das gibt's ja noch manchmal. Und dann gibt's dann aber auch gleich 3-4 Leute in dem Block, die den Kerl dann anpöbeln und sagen, das heißt nicht Neger, und so weiter und so fort. Das ist mir schon ein, zwei Mal mit der gleichen Person aufgefallen. Und da muss ich auch sagen, also ich denke, bei der Eintracht irgendwelchen Rechtsradikalismus dazu zu schieben, da kannst du vielleicht in Dresden anfangen, obwohl ich da auch schon vorsichtig wäre, oder noch tiefer rein in den Osten, da beherrschen solche Probleme. Aber ich denke, bei der Eintracht sind die doch wirklich momentan nicht großartig vorhanden. Da finde ich es echt dann schade, dass Leute das nicht differenzieren können, nur wenn die Farben schwarz-weiß-rot sind. Meine Güte.
Ja, lasst uns doch mal wieder zu dem eigentlichen Thema zurückkommen, dem Fußball. Ich glaube, fährt einer von euch nach Kaiserslautern? So alt, so weit ist es ja jetzt nicht.
Nee, ich bin nicht so der Freund von Gewalt.
Entschuldigung. Ja gut, du musst dich ja noch deinem Aquarium und deinem Badepartner widmen, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, ansonsten, Aufstellung fürs Wochenende. Es ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es da noch viele Veränderungen geben wird. Die Kranken sind ja immer noch nicht alle ganz fit. Der eine oder andere hat ja in dem Spiel gegen Hattersheim jetzt noch eine mitbekommen. Wird es großartig Änderungen in der Aufstellung geben? Ich tippe mal auf Nein.
Ich tippe auch mal auf Nein. Wobei ich, nachdem was wir auch eben besprochen haben, Marco Russ, mir da vielleicht vorstellen könnte, dass der Wasowski nochmal spielt. Den hat er jetzt in Hanau, glaube ich, war es gestern, wo wir 20-0 gewonnen haben. Ja. War das einer der einzigen Spieler, ja, die 90 Minuten durchgespielt haben. Und ich glaube, das war einfach sein Test, ob er die Belastung 90 Minuten lang standhält. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eine Alternative dazu wäre. Was ich mir natürlich auch frage, Amanatidis wird wieder fit, ist wieder komplett fit. Was mit dem? Alex Meyer? Ist er raus aus der Startaufstellung? Das sind so meine Fragezeichen, die ich im Kopf habe.
Also Amanatidis kann ich mir nicht vorstellen, weil ich es mir nicht vorstellen kann, sondern weil ich glaube, dass einfach Gekas bei Skip im Moment gesetzt ist und dass er nicht zu offensiv, also nicht mit zwei Vollblutstürmern spielen wird. Und daher würde ich sagen, wenn dann eher, kommt eher Meier ins Spiel oder er bleibt bei der Konstellation mit Altintop, Ox, Köhler, Gekas, fertig. Wäre wahrscheinlich auch das, was ich machen würde, zumindest um einfach mal zu gucken, weil ich erwarte die Lauterer relativ offensiv, also so wie sie auch gegen die Bayern gespielt haben und so weiter, irgendwie vor eigenem Publikum immer Gas geben. Und da glaube ich, ist es besser, wenn du so die erste Halbzeit mal kontrolliert angehst und eher so ein bisschen die Defensive stärkst, also nicht mit zu viel Offensiven rein.
Ich glaube, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sich die Aufstellung in keiner Weise irgendwie ändern wird. Amanatidis wird auch nicht spielen, aber er ist natürlich aufgrund seiner Vorgeschichte, die er auch schon mit Lautern hatte, weil er auch längere Zeit mal dort gespielt hat, ich weiß nicht, ob es längere Zeit war, aber zumindest für eine bestimmte Zeit, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, ihn dann auf der Ersatzbank zu haben, dass er dann vielleicht irgendwann eingewechselt wird, wenn das Spiel nicht ganz so gut nach unseren Wünschen läuft. Fenin würde ich von der Ersatzbank wegnehmen, würde ihn gar nicht spielen lassen und beziehungsweise auch gar nicht auf die Bank stellen, würde dafür Matosun auf die Bank setzen, der in den U-Länderspielen und auch bei den Testspielen wieder seine Leistung gezeigt hat und irgendwann mal eine Chance verdient hat, vielleicht mal auf die Bank zu kommen. Ansonsten keine Wechsel.
Ja, ich denke schon, Amanatidis auf die Bank zu setzen und vielleicht dann im späteren Zeitpunkt zu bringen, ist sicherlich etwas, was wir, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, was wir sehen werden. Und wenn es dann vielleicht auch nur dazu da ist, Amanatidis dann für die letzten 15 Minuten nochmal zu bringen, weil du damit dann nochmal einen auf dem Platz hast, der dann auch mit ein bisschen Impulsivität da die Mannschaft nochmal ein bisschen antreiben kann, wenn es dann vielleicht wieder so ein bisschen schon dem Feierabend nahe geht.
Ja, wäre nicht verkehrt, gerade wie wir es ja vorhin besprochen haben, mit den Konzentrationsschwächen oder was auch immer das immer so in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten ist.
Ja, ich glaube, da eignet sich ein Amanatidis dann aufgrund seiner Impulsivität dann doch ganz gut dazu, da nochmal so ein bisschen Feuer reinzubringen.
Ja.
Ja, Tipprunde. Wer fängt an? Die Dame zuerst. Alex?
Also ich glaube, dass das ein gutes Spiel wird. Ich freue mich auch richtig drauf und ich hoffe, dass es in dem Spiel auch ähnlich heiß hergeht wie in der Vordiskussion. Natürlich ähnlich friedlich. Und tippe mal ganz frech auf ein 2-0 für uns.
Okay. Jesus?
Das Stuttgart-Ergebnis 2-1. Tore, selbstverständlich Gekas und Köhler. Und naja, einen fangen wir irgendwie immer.
Okay. 2-1 ist immer ein gutes Ergebnis. Ich sag mal so ein knappes 1-0 für uns. Und dann macht den Schweiß wieder der Chris ein. Irgendwie vielleicht haben wir mal Glück und werden mal einen Eckball verwandeln. Ich denke, so ein 1-0 Standardsituation. Chris, Kopfball rein. Zack, das war's.
Okay. Der Satz, einen fangen wir immer, ja. Ich denke, alle hochmotiviert. Ich gehe mal von einem 1-3 aus. Ich glaube, okay. Da ist viel Feuer drin, da wird es ordentlich Tore geben und wie Jesus schon sagt, einen kriegen wir irgendwie immer mit. Apropos Jesus, den haben wir, glaube ich, gerade verloren auf dem Weg bis hierhin. Ich gucke mal, dass ich ihn wieder mit reinkriege. Eine kleine Sekunde bitte. So, und jetzt müssten wir wieder vollzählig sein.
Hallihallo.
Hi.
Ja, bevor wir zu dem Thema Computerspiele kommen, ist mir gerade eben noch eins aufgefallen, was wir nicht auf die Liste gesetzt hatten, aber vielleicht trotzdem kurz drüber sprechen sollten. Es gab ja noch so diese dieser eine oder mehrere Geschichten, wo es um das Thema Personalien ging, einmal die Aussage von Skippe, dass es keine neuen Spieler in der Winterpause geben wird, was ich ganz ehrlich gesagt auch nicht erwartet hätte. Dann gab es aber, glaube ich, in der Frankfurter Neuen Presse oder war es in der Frankfurter Rundschau irgendwie sowas, dieser Artikel über die 4 bzw. 5 Spieler, wo man wenig Zukunft sieht. Wobei ja nur 4 namentlich genannt wurden. Das waren einmal Steinhöfer, das war Korkmaz, wen hatten wir noch Heller? Auf der Liste?
Fenin und Heller.
Fenin und Heller, genau.
War ein Artikel im Blog G, der so ein bisschen den Pressespiegel der Wechselwilligen wiedergegeben hat.
Okay. Ja, Heller hatte ja gesagt, er wartet jetzt noch so 2-3 Spiele ab und ansonsten würde er sich in der Winterpause dann nach was anderem umsehen. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so die allzu großen Chancen für ihn, wobei ich dann eher ihn nochmal gelegentlich auf dem Spielfeld sehen würde als einen Steinhöfer.
Ja. Zu den wie soll ich sagen, Wechselwilligen zählt sich potenziell jetzt auch oder auch Tosun, der ja auch heute stand heute auch in der Zeitung, der gesagt hat, dass er momentan überhaupt keine Einsatzzeiten bekommen und noch nicht mal auf der Bank war und sich das schon wünschen würde, auch weil er im Sommer einen Vertrag abgelehnt hat von Galatasaray, der über 4 bis 5 Jahre ging, der bestimmt auch nicht so schlecht dotiert war. Da muss man halt auch überlegen, deswegen bringe ich den Namen auch immer wieder ins Spiel. Ich halte von ihm relativ viel, weil er auch seine Leistung in den U-Nationalmannschaften bringt und auch bei der U21 der Eintracht, U23. Also ich würde ihn auf jeden Fall mal auf die Bank setzen, weil ich denke, das ist ein potenziell relativ guter Stürmer. Dafür würde ich dann eher, ich weiß nicht, auch wenn es mir leid tut, vielleicht eher mal einen Fenin gehen lassen, der ja auch nicht auf keinen grünen Zweig kommt, ne?
Also ja, das sind so meine.
Ist mir auch irgendwie schwer. Also ich finde ich auch besser als Steinhöfer. Wie du auch schon richtig gesagt hast, René, ich glaube Steinhöfer, das muss man wirklich sagen, das wird bei uns nichts mehr.
Also bei Tosun ist es so, wenn das Angebot tatsächlich da gewesen wäre, was so gut ist, ich glaube, dann wäre er gegangen. Also das ist immer so ein bisschen so eine Aussage, die so ein bisschen grenzwertig ist. Aber das wäre so ein Kandidat, wo ich sagen würde, den könnte man eigentlich gut an einen Zweitligisten oder wie auch immer mal ausleihen, damit er dort wirklich regelmäßig Spielpraxis bekommt. Wenn er es dann schafft, in der zweiten Liga, was weiß ich, 15 Tore zu schießen, ich glaube, dann stehen ihm alle Türen offen bei uns. Bei Fenin habe ich immer irgendwie Bauchschmerzen, weil ich glaube eigentlich, dass der Junge schon gut ist, dass er mit ein bisschen Flausen im Kopf so die letzten Jahre verbracht hat und halt echt ein tierisches Verletzungspech hat. Weil bei dem habe ich so das Gefühl, das ist so ein Kandidat, wenn der die Eintracht verlässt, glaube ich, geht er richtig ab. Also dann schlägt er irgendwo ein und wird ein richtig guter Spieler. Einfach weil er fit ist und weil er ordentlich irgendwie medizinisch betreut ist und so weiter. Also das ist, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil da weiß ich noch nicht so, was ich zu sagen soll.
Also das sehe ich bei Fenin und bei Korkmaz im Moment echt ähnlich. Das sind zwei Leute, die richtig gute Anlagen haben, die teilweise schon mal gezeigt haben, was sie drauf haben und das ist nicht schlecht, die auch in das Spielsystem reinpassen, die uns richtig weiterhelfen können. Aber die sind einfach im Moment vom Verletzungspech verfolgt. Der Fenin wird die ganze Zeit nicht richtig fit und von daher verstehe ich auch nicht, warum er jetzt als am Rumweinen ist, dass er Einsatzzeiten haben will. Da saß er einmal auf der Bank und da hat er auch nur gesessen, weil er sich vorher Schmerzmittel hat spritzen lassen, damit sein Zeh überhaupt mithält. Die Hälfte der Woche ist er ohne Schuhe am Joggen auf dem Rasen, weil er keine Fußballschuhe tragen kann. Dann kommt er irgendwann mal wieder zum Mannschaftstraining, aber auch nur mit Laufschuhen, weil alles andere seinem Zeh wehtut. Und der Gleiche stellt sich dann irgendwann hin und sagt, der Trainer setzt mich gar nicht ein. Also die zwei, die sollen im Moment echt mal aufhören zu jammern, sollen sich am Riemen reißen, gucken, dass sie wieder gesund werden, vielleicht auch mal 2-3 Wochen auskurieren und dann wieder voll Power geben. Korkmaz, das Gleiche in Grün, war die ganze Zeit verletzt und jetzt, wo es ihm endlich besser geht, kommt da einfach nicht mehr an seine Leistungen ran. Der scheint auch im Training so grottenschlecht zu sein, dass er noch nicht mal mehr auf die Ersatzbank kommt. Also aber die zwei, die müssen erstmal was beweisen und dann können sie Klappe aufreißen, ansonsten sind sie halt leider weg.
Ich glaube, jetzt glaub, habt ihr das gehört, wenn ihr euch nicht anstrengt, kommt die Tante Alex und dann gibt's auf den Hintern.
Ich glaube, dass auch viel durch die Medien reingetragen wird. Also bei Fehling gibt es ja auch total widersprüchliche Meldungen. Dass er gesagt hat, er will weg, und dann auf seiner Facebook-Seite, ich habe ihn jetzt persönlich nicht bei Facebook und so, aber da schreibt er dann auch, dass das alles Gerüchte sind und dass er das nie gesagt hat. Also ich weiß nicht, da wird viel reingetragen. Korkmaz ist für mich dann noch eher das Problem, der halt anscheinend sich im Training gar nicht anbietet. Aber ganz ehrlich, die beiden, die müssen erstmal sehen, dass sie richtig fit werden und sich dadurch das Training anbieten können, weil noch nicht mal, wie ihr richtig gesagt habt, noch nicht mal das findet momentan statt. Und bevor du dich nicht anbietest im Training, kannst du auch nicht spielen. Und so ist es halt. Das ist das Leistungsprinzip. Bei der Eintracht gibt es mehr gute Spieler als in den letzten Jahren. Und da muss man halt sehen, wo man bleibt. Und wenn sie die Leistung nicht bringen, dann weg. Aber jetzt will ich gerade Korkmaz und Feen eigentlich auch nicht wirklich wegsehen, weil die zu viel Potenzial haben. Wie ihr das richtig sagt, dann gehen die weg. Und dann schlagen die bei einem anderen Verein richtig ein. Gerade der Fehling, der hat doch auch jetzt schon einen ordentlichen Marktwert. Der ist eigentlich, wenn er fit ist, ist der auch Stammspieler in der Nationalmannschaft in Tschechien. Das ist doch auch kein schlechter. Ja, aber der muss halt mal konsequent erstmal fit werden und dann mal dauerhaft spielen, dann läuft die Sache auch. Und irgendwann verletzt sich auch ein Gekas. Ja, und ob der Aminatidis dann die Rolle übernehmen kann, weiß man nicht. Und dann steht vielleicht der Fehling da und macht die Dinge.
Aber ein Name ist ja jetzt in der ganzen Diskussion, zumindest in unserer Diskussion hier in den letzten 5 Minuten, noch gar nicht gefallen. Was ist denn mit Kayo?
Verkaufen.
Wäre auch so meine Einschätzung momentan, dann doch irgendwie schweren Herzens. In die Aufstellung passt er nicht so wirklich rein von dem Spielprinzip. Fit ist er auch nicht so hundertprozentig. Wenn man den Zeitungsberichten glauben darf, funktioniert sprachlich auch nicht so ideal, was unter Umständen auch ein Grund ist, dass es spielerisch auf dem Rasen nicht passt, weil wie willst du dich mit dem Spieler verständigen, der dich nicht versteht, außer per Handzeichen, und das funktioniert halt nur relativ schlecht, wenn er 20 Meter vorne wegläuft. Ich würde momentan auch schweren Herzens sagen, ist ein Verlustgeschäft. Seht zu, dass wir loswerden und dabei noch ein bisschen Profit rausschlagen.
Also ich weiß ja nicht, wie er im Gehaltsgefüge aufgehängt ist. Also er ist, glaube ich, nicht unter den Topverdienern. Dass wir von den 3, irgendwas Millionen, die wir für ihn bezahlt haben, ich glaube 3,9 waren es oder so, 3,8. Ich glaube, die werden wir nicht sehen. Also ich schätze mal, dass der irgendwie für, weiß nicht, vielleicht 2 nach Brasilien zurückgeht. Keine Ahnung, wenn überhaupt. Also schweren Herzens habe ich aber auch in den letzten Wochen festgestellt, ich glaube, das wird nichts mehr. Und der Abschluss war dann tatsächlich das Interview in der FAZ zu der Frage, nehmen Sie noch Deutschunterricht? Und er dann sagt, nee, ich lerne eher jetzt nach Gehör. Es war sehr anstrengend, nach dem Training auch noch Deutschunterricht zu haben. Also das war halt das Ding, Alex, entschuldige bitte, aber das geht halt gar nicht, weil der Typ, also wirklich eine Stunde nach dem Training seinen Deutsch-Scheiß machen, wenn du dich richtig durchsetzen willst, wenn du, ich glaube, die Woche über war im Heimspiel der Hans Meyer, der hat dann auch gesagt, es fehlt, glaube ich, so die letzte Verbissenheit, einfach dieser Wille, ich möchte mich als Profi durchsetzen, und dann gehört halt dazu, dann lern halt ein bisschen der Sprache. Und das fehlt mir halt so, und das ist halt so 180 Grad von dem, was halt Chris ist. Bemüht, fleißig, Wille, bla bla bla, und dort ist halt so diese, da fehlt halt alles, und dann nützt mir auch nicht ein 2 tolle Freistöße in der Saison und irgendwie ab und zu mal ein geniales Tor wie die letzte Saison gegen Leverkusen. Das ist dann wahrscheinlich unterm Strich für das Geld oder irgendwie, wenn man so sagt, was ist so das, was die Eintracht rauszieht, zu wenig.
Aber das sieht man mittlerweile ja auch bei vielen Brasilianern. Ich meine, guck mal, wir hatten in der Bundesliga vor ein paar Jahren viel mehr Brasilianer, als es momentan der Fall ist, weil einfach die Einstellung nicht die da ist. Die Professionalität auch in der Bundesliga ist gestiegen, aber die Professionalität der Spieleinstellung von diesen brasilianischen Spielern ist nicht dementsprechend gestiegen. Und Kayo, ganz ehrlich, das tut mir vollkommen weh und es tut mir leid, weil ich eigentlich auch gedacht habe, dass der Kayo jemand ist, der sich entwickeln kann. Aber ganz ehrlich, das schlägt ihm fast die Krone aus. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass du nicht Deutsch lernen willst. Als Mittelfeldspieler ist es nochmal eine ganz zentrale, wichtige Sache, Deutsch zu lernen, sich zu verständigen, Hintermann und so weiter und so fort. Die Absprache, das Spielsystem besser zu verinnerlichen. Das muss ein Gekas nicht in der Weise, der ja auch kein Deutsch lernt, nicht in der Weise, weil er einfach diesen Instinkt hat, diesen fußballerischen Instinkt und trotzdem den Willen und diesen Biss zeigt. Und das fehlt mir bei Kayo. Und ich bin schweren Herzens auch geneigt zu sagen, dass es so nichts wird.
Ich habe langsam auch die Hoffnung aufgegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch arg beeinflusst durch die Medien ist, aber beim Caio habe ich im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, dass sein Sättigungsgefühl bereits eingetreten ist. Der ist aus Brasilien hergekommen, hat hier sein Haus, hat seine Familie mit 2 Kindern, hat genug Geld, dass er auch die Familie in Brasilien unterstützen kann, geht einmal am Tag zum Fußballtraining für 2-3 Stunden, kann dann wieder nach Hause fahren, mit seiner Playstation spielen, mit den Kindern spielen. Am Wochenende muss man halt nochmal kurz ins Stadion und dann ist aber auch gut. Wenn ihm das Deutschlernen für 1 Stunde nach dem Training zu anstrengend ist, ja, es ist anstrengend, jeden Tag zu trainieren, aber mein Gott, es ist wesentlich weniger anstrengend, wie 8 Stunden oder 10 oder 12 Stunden auf der Arbeit zu sitzen. Was will er denn machen, wenn er einen normalen Job hätte, wo er nicht 3 Stunden am Tag auf dem Fußballplatz steht, sondern 8, 10 Stunden arbeiten geht? Also da habe ich mittlerweile auch so ein bisschen das Gefühl, naja, er ist zufrieden mit dem, was er hat, langt zum Auskommen und ja, da fehlt halt einfach der Hunger auf mehr.
Ja, man merkt halt einfach an den kleinen Dingen, dass ihm so ein bisschen der Wille und das Durchsetzungsvermögen fehlt und das ist auch das, was er mehrheitlich momentan auf dem Platz zeigt und von daher ist es, glaube ich, es war ein netter Versuch, es hätte was werden können, aber gut, Konto 7.700, Verluste aus Schadensfällen, fertig.
Das Schlimmste an der Stelle ist, erstens, Funkel hat auch noch recht behalten, zweitens, die ganze Hoffnung, dass du tatsächlich sagst, also so auch da wieder im Heimspiel, Henny Nachtsheim wieder super rübergebracht, diese Sehnsucht der Eintracht-Fans nach einem Mittelfeldtechniker, der einfach tolle Pässe in die Spitze spielen kann, der einfach irgendwie ein bisschen mehr Technik reinbringt, werden wir halt begraben müssen. Und das ist das, was irgendwie unterm Strich natürlich ein bisschen traurig ist, aber so what, so ist es halt.
Ach Quatsch, wir haben doch da noch ein paar.
Die müssen uns im Zweifel...
Ja. Wir lassen den Meier einfach... Wir lassen den Meier einfach Pässe trainieren, schicken den ein paar Mal auf den Mallorca-Toaster und dann passt das doch auch wieder.
Ich kann den Meier nicht leiden. Können wir dann nicht mal anderen nehmen?
Ja, wir
können wir demokratisch abstimmen.
Nee, hier, da war genau mein Einwand.
Wir nehmen die aus der eigenen Jugend. Wart auf, guck mal, der Kittel in den Spielen, die er jetzt schon gemacht hat, da wird der Wett langsam rangeführt. Ich glaube, der Skipper hat einen Nahen an dem gefressen. Der spielt so seine Spiele runter, macht jetzt seine erste Saison und nach wird es ein besserer Spieler, als der Caio in seiner Bundesliga-Zeit jemals geworden ist.
Ich finde das auch total geil. Die Leute hier aus der Region, die seit, keine Ahnung, ihrem 6. Lebensjahr bei der Eintracht im Verein sind, das komplette Jugendprogramm durchlaufen haben, auf einmal in der Bundesliga den Durchbruch bringen, noch über Jahre bei der Eintracht bleiben, das ist irgendwie, das hat irgendwie wieder was von Fußball, wie er früher war. Wenn du dir dann anguckst, was im Moment auf Schalke für eine Mannschaft da ist, da können wir doch ganz zufrieden sein, wie viele Leute wir wirklich selbst rangezogen haben. Und an die Bundesliga rangeführt haben und die mittlerweile aus Frankfurt kommen und für Frankfurt auf dem Platz stehen.
Das ist der einzige Weg mittelfristig, um uns da auch zu etablieren. Ja. Auch wir müssen uns in der Region etablieren. Wir müssen da eher noch Geld reinstecken, als neue Leute zu kaufen, die im Endeffekt, das will ich jetzt nicht negativ überbewerten, eine Söldner-ähnliche Mentalität haben. Wichtig ist, dass wir das Geld, was wir bekommen, jetzt auch gerade in die Jugendarbeit stecken, die vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen, weil es gibt auch in Hessen noch viele Bereiche, die halt noch nicht großartig, ich sag jetzt mal hinter Kassel oder so, die fußballerisch noch nicht großartig ausgebildet sind. Vielleicht muss die Eintracht da auch noch was machen. Und dann geht das mittelfristig immer weiter nach oben. Und je mehr Talente wir aus der eigenen Jugend haben, desto besser wird es auch. Aber natürlich geht es nicht nur. Man braucht auch Spieler von internationaler Klasse. Aber der Mix macht's. Und ich denke, die Option Kittel oder so ist eine wesentlich besser als nochmal ein Caio-Versuch, also nochmal einen aus Brasilien da zu holen.
Es gibt noch Bereiche
zumal hinter Kassel. Zumal ja auch nachweislich das Scouting der Eintracht, sagen wir mal, verbesserungswürdig ist.
Ja, in der Tat.
Apropos, wann wird eigentlich der neue Riederwald aufgemacht? Nächstes Jahr? Anfang nächsten Jahres? Ich bin letztens vorbeigefahren, da war es ja schon so gut wie fertig.
Ich weiß nicht, sind da Stuttgarter mit an dem Bau beteiligt?
Ich glaube nicht.
Wobei da war so ein kleines Trainingszentrum wird jetzt unterirdisch gelegt.
Ja, genau.
Da, wo früher mal die 66 langführen sollte, der Tunnel. Ja, glaube nicht. Ja,
ja, ein aber Thema noch mal, haben wir noch. Nochmal, was das Scouting angeht, da haben wir in den letzten Monaten und Jahren wirklich nicht das beste Händchen gehabt. Wie ist der Superstürmer nochmal, den wir ausgeliehen hatten? Leonard Queke?
Ja.
Das war ja auch so ein als Heilsbringer angekündigt, ausgeliehen. Gott sei Dank war der schnell wieder weg. Der hat es dann nicht mal geschafft, sich in der zweiten Liga dann durchzusetzen.
Spielt jetzt bei Sparta Prag, ne, oder was? Naja.
Haben die größere Trikots oder was?
Aber der hat auch da, auch bei in Cottbus, ein paar kuriose Tore gemacht oder nicht gemacht. Also lustig war es schon anzusehen. Es war ein geiler Comedy-Fußballer. Nur wenn du so Leute halt bezahlst, ist halt das Problem, ne? Also.
Ja, das ist Entertainment. Entertainment kostet halt Geld.
Ja. Es kostet, ja, stimmt, ja. Auch bei Sky.
Ja.
Naja, so wird. Willst du mal? Aber das Problem ist, dass auch im Scouting-Bereich viel noch über Tradition geht. Also ich denke halt, so ein Hölzenbein, der hat jetzt nicht aufgrund seiner Scouting-Qualitäten, das ist gar nicht böse gemeint, aber hat den Job nicht aufgrund seiner Scouting-Qualitäten, sondern weil er, weil die Eintracht sein Leben ist. Und das hat er auch schon in der Doku Träumen in Schwarz und Weiß gesagt. Und das ist schon ein markantes Statement, wenn du sagst, die Eintracht ist mein Leben. Und du weißt, dass die Person dann vielleicht auch nicht ganz so viel hat, wenn die Eintracht komplett aus dem Leben verschwindet. Insofern ist er am Verein gebunden. Aber man sollte ihm vielleicht noch ein paar Personen dazustellen, damit das Ganze noch mal ein bisschen professioneller wird und wir vielleicht uns irgendwann mal auch mal einen hochklassigen Spieler aus dem Ausland holen, wenn es denn aus dem Ausland sein soll. Ist ja kein Problem. Gibt es ja auch ein paar ganz gute.
Ja, kommen wir zum letzten Thema, weil wir sind hier schon bald wieder bei der Stunde angekommen. Ich hatte ja eingangs gesagt, das Thema Computerspiele. FIFA 11 heißt's. Ich habe es mir mal angeschaut, sowohl auf der PS3 als auch auf dem iPhone beziehungsweise auf einem iOS-Gerät. Fangen wir damit vielleicht auch gleich an. Leute wie ich, die noch ein altes 3G besitzen, haben zumindest, was die mobile Variante angeht, schon mal verloren, weil das ist darauf nicht lauffähig. Ich habe es mir deswegen mal auf dem iPad angeguckt, in hochskalierter Form. Ich persönlich habe immer ein Problem mit dieser ja, Finger auf, also dieser nachgestellten Joystick-Geste, die du da mit Touch irgendwie regelst. Ich rutsche da immer irgendwie weg und das wird bei mir alles nicht so wirklich was. Glücklicherweise lässt sich es auf dem iPad dann doch relativ gut spielen, weil dadurch, dass es hochskaliert wird, wird das Spiel halt einfach langsamer und selbst ich komme dann da noch mit und schaff's dann noch das ein oder andere Tor zu schießen. Das ist dann für mich ganz angenehm. Ich habe es mir nebenbei mal so auf dem iPhone 4 angeguckt. Da macht das eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Es hat einen entscheidenden Vorteil aus meiner Sicht gegenüber der PlayStation, PC oder Xbox-Variante. Die Kommentatoren sind auf Englisch.
Oh ja.
Und
Das
damit
ist ja
kommen wir
ein
dann
gesagt.
auch, glaube ich, gleich schon zu einem der größten Mankos von der PlayStation-Variante oder Xbox- oder PC-Variante. Sie haben die deutschen Kommentatoren geändert. Das machen jetzt der Buschmann und wie heißt der andere? Der Name ist mir jetzt gerade wieder entfallen. Marvin, hilf mir.
Manni Breukmann, der die Stimme aus dem Ruhrgebiet, die Anti-Stimme aus dem Ruhrgebiet, der Dummschwätzer, den es gibt. Oh Gott.
Ja, mein Lieblingsspruch oder meine zwei Lieblingssprüche, die er bringt, ist, das eine war, er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Das hörst du in so einer 5-Minuten-Partie gefühlte 200 Mal. Und das andere ist, es sollte eine Bananenflanke werden und es wurde Fallobst. Finde ich auch einen sensationellen Spruch. Ansonsten im Vergleich zum Vorgängermodell finde ich es um einiges besser geworden. Sie haben speziell so in Richtung Torhüter sich ein bisschen verbessert, was man unter anderem daran merkt, dass Nikolov dann doch gerne mal den einen oder anderen Ball ein bisschen komisch wegfaustet oder auch fallen lässt. Jetzt haben wir ja, glaube ich, gerade wieder
Sehr
den
gerne.
einen oder anderen verloren. Ich hole gerade mal die anderen wieder mit rein.
Servus.
Hallo.
Hallo.
Eine sehr verlustreiche Verbindung am heutigen Tage.
Ja, sorry.
Ja, also das Thema Torhüter, ich finde es um einiges besser geworden. Ich weiß nicht, Marvin, du hast es auch. Wie ist so dein Eindruck bislang?
Also ich kam momentan noch nicht ganz so viel zum Spielen aufgrund einer Hausarbeit, die ich jetzt noch nicht abgegeben habe, aber das ist ein anderes Thema. naja. Ich finde es richtig gut. Also mir gefällt dieser Be a Goalkeeper-Modus, gefällt mir richtig, richtig stark. Ich habe das ist auch das, was ich bisher am häufigsten gespielt habe, weil ich den ganzen Aktionsradius der Torhüter sehr realistisch und sehr gut finde. Das einzige Problem ist, wenn du halt wirklich nur Torhüter spielst, Ja, da kann es auch passieren, dass dir der ganzen Halbzeit du nichts zu tun hast. Ne? Also spiele ich ein Spiel und guck mir das an und habe vielleicht zweimal irgendwie einen Abstoß zu spielen. Das ist halt eine Sache. Gut, das ist halt auch realistisch, wenn du gerade im starken Team spielst, vielleicht gegen Schwächere. Spielfluss finde ich ist ein Tick besser geworden. Also der Kauf ist lohnenswert, kann man sagen, oder?
Ja gut, du musst ja bei dieser Be-A-Goalkeeper-Variante jetzt nicht zwingend die ganze Zeit zuschauen, sondern du kannst ja auch einfach, ich glaube durch Drücken der Select-Taste wirst du dann per Kamera dahin gefahren, wo der Ball ist und kannst dann halt, wie es früher in diesem Be-A-Pro-Modus schon immer war, durch Drücken von bestimmten Tasten halt dann einfach ins Spielgeschehen eingreifen und dann Pass fordern oder einen Schuss fordern etc. Also du musst nicht zwingend dir das Ding die ganze Zeit angucken. Das ist dann mehr so der die Rentner-Variante. Aber grundlegend finde ich schon eine ordentliche Verbesserung im Vergleich zum zum Vorgängermodell, ob man dann wirklich, ja, da kann man wieder drüber diskutieren, ob einem da der volle Preis von paar 50 Euro das Ganze wert ist oder nicht. Ich glaube, da muss man halt einfach Fan sein. Diese ganzen Pro Evolution Soccer und so weiter kosten jetzt auch nicht viel weniger. Bei FIFA hat man wenigstens noch den Vorteil, dass man nicht diese nur gering verfälschten Namen hat, sondern offizielle Lizenz und das macht es dann doch irgendwie so ein bisschen angenehmer.
Macht es bei mir auch. Das ist ganz wichtig für mich. Hört sich jetzt irgendwie blöd an oder so, aber ich brauche das auch. Ich mag das nicht, wenn die Nationalmannschaft, wenn es dann irgendeinen Kloni oder irgend sonst anstatt ein Klose gibt und so, das kann ich gar nicht leiden. Also ich will dann schon die originalen Namen und dann kaufe ich mir halt auch FIFA. Wie sieht es bei dir aus, René? Hast du diesen Jahresmodus, wo du dann irgendwie 9,90 Euro zahlst oder dieses Liga, ich weiß nicht, wie das heißt, wo du halt immer Aktualisierung bekommst?
Die Live-Season meinst du, wo man dann die aktuelle Fußballpartie nachspielen kann und dann immer nach, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aus irgendeiner zentralen Fußballdatenbank sich dann diese Stärken und Schwächen, wo dann die Spieler einzeln auf- oder abgewertet werden, mit dazu bekommt. Habe ich jetzt bislang eigentlich immer gemacht, aber die 10 Euro habe ich mir dann jetzt doch gespart, weil im Karrieremodus kann man es nicht nutzen, das kann man nur in den Einzelspielen nutzen oder in den Online-Spielen und da fand ich es jetzt bislang nicht so wichtig.
Nö, es ist gut, dass du sagst, habe ich nämlich noch nie genutzt und ich habe gedacht, es geht auch für die für den Saisonmodus. Gut, weiß ich Bescheid.
Nee, geht nicht.
Mach ich nicht.
Ja, wer Lust hat, irgendwie mal online zu spielen, kann ja irgendwie einen Kommentar hinterlassen, kann man vielleicht mal irgendwie eine Partie anstreben, ist ja alles heutzutage einwandfrei möglich. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum mehr oder weniger Schluss, was den Podcast angeht. Wir haben die Feeds getrennt. Also wer sich jetzt gewundert hat, dass irgendwie da keine Videos mehr drin sind, wer neu abonniert hat. Wir haben jetzt zwei getrennte Feeds, einmal nach Audio, einmal nach Video. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich damit dieses Problem der Nicht-Ladbarkeit auf dem iPhone beseitigen kann. Leider ist es nach wie vor noch gegeben. Der Fehler scheint auch irgendwie nur bei uns aufzutreten. Ich habe in keinem Forum was gefunden. Apple konnte bislang da nicht helfen. Falls einer da noch eine lustige Idee hat, woran es denn liegen könnte, ich bin da mittlerweile für jeden Tipp echt dankbar.
Mhm. Eins noch kurz.
Ja,
und
klar.
Zwar die DVD-Träume in Schwarz und Weiß habe ich mir jetzt letztens gekauft und mal angeguckt. Der Film über die Eintracht. Und weil wir es doch gerade über die Ultras hatten, für jeden, der sich da nochmal näher informieren will, ist es ein lohnenswerter Kauf. Ich finde, gerade die Fans sind sehr gut beleuchtet worden. Und da sieht man mal, was die Fanszene eigentlich in Frankfurt bedeutet und was die auch eigentlich alles Soziales und so weiter und so fort machen. Mir gefällt der Film ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, aber als Eintracht-Fan kann man sich den auf jeden Fall mal ganz gut angucken. Die beste Szene übrigens ist die vermeintlich traurigste mit Rostock, falls ihr noch euch noch dran erinnern könnt. Schon eine ganze Weile her. Aber das ist vom Filmmacherischen her die beste und dramatischste Szene. Aber gefällt mir.
Nee, habe ich vergessen. Ganz komisch, habe ich ganz vergessen.
Ist auch nicht so wichtig.
Ganz
ist auch nicht so wichtig.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, sind wieder bei einer guten Stunde gelandet, freuen uns alle auf das Sonntagsspiel gegen Kaiserslautern, werden uns nächste Woche dann darüber unterhalten, ob es ruhig oder weniger ruhig war und Hoffen, dass beim nächsten Heimspiel der Rasen dann auch so weit fit ist. In diesem Sinne, allen noch einen angenehmen Abend.